Hallo Moni.
Hallo, die was ich tue.
Danke, dass ich dich interviewen kann. Wir sind hier bei dir zu Hause nach einem Satsang Sonntag und machen öffentliches Interview. Also ich fange mit Fragen an, aber alle anderen können auch Fragen stellen. Und du kannst natürlich auch ein Thema vorschlagen, über das du reden möchtest. Meine erste Frage ist, du sprichst ja oft über das Gefühl, minderwertig zu sein, über Minderwert. Und ich würde gerne von dir wissen, wie du das im Zusammenhang mit Dienen siehst. Weil Dienen ist ja in vielen spirituellen Traditionen ein sehr geschätztes Phänomen, dass Menschen dienen und für den Lehrer arbeiten oder für andere Menschen. Und kann Dienen ein wirkliches Dienen sein, solange da überhaupt noch, solange da eine Ich-Identifikation ist, war, ist dann nicht immer auch die Gefahr oder ein Anteil daran, dass es darum geht, dieses Minderwertgefühl zu kompensieren?
Ja, das ist eine konfrontative Frage im Sinne von, viele Menschen definieren sich ja dadurch, dass sie eben dienen und dass sie sagen, oder den Anspruch zumindest haben, sie sind selbstlos. Das ist natürlich ein Widerspruch in Bezug auf die Definition von einer Ich-Idee, die niemals selbstlos ist, sondern primär um ihr Überleben kämpft und Anerkennung und so weiter auf seinem Speisezettel hat. Von daher ist es eigentlich nicht möglich, wirklich selbstlos zu dienen. Damit wäre ja eigentlich die Frage schon beantwortet. Natürlich tut, und das haben wir ja eben im Satz dann auch besprochen, niemand was, ihm nicht etwas verspricht, und so ist das Dienen auch natürlich etwas. Man will etwas davon, dass man dient. Sei es nur, dass man frei ist von der Idee, dienen zu müssen oder sich hinzugeben. Weil man sich ja, wenn man dienen will, auch als jemand sehen will, der am Ende dann hingegeben ist und der nicht mehr dienen muss. Aber auch das muss einem dienen. Also, dennoch ist es, und das ist ja nicht ein Widerspruch, ein Vorteil, wenn man das tut. Also wenn man für einen Meister oder Meisterin da ist und das tut, weiß man ja, dass man in dem Feld dann auch für sich profitiert. Einfach die Anwesenheit da schon zu seinem Vorteil ist. Und was zu tun, um die Aufmerksamkeit des anderen zu bekommen oder einfach nur die Aufmerksamkeit noch nicht mal zu bekommen, sondern einfach auch sich zu öffnen, eben das für jemanden etwas tun wollen. Darin liegt dann das, was ich als Ausrichtung bezeichne. Also, dass man seine Orientierung da hat, wo man das Ziel sieht. Das ist der Vorteil von Dienen. Und letzten Endes natürlich in der Idee, die damit verbunden ist, dass man sich sozusagen aufgibt im Dienst für andere. Aber die Färbung ist immer mit dabei, dass es nicht selbstlos ist. Dennoch ist es hilfreich für beide Seiten.
Also bei mir ist zum Beispiel das Gefühl, dass ich das für jemand mache, eigentlich nicht so stark, sondern es ist eher dadurch, in was Größerem aufzugehen.
Ja, aber das tust du auch, weil du einen Vorteil davon hast. Du willst darin aufgehen. Das heißt, du willst deine begrenzte Perspektive der Persönlichkeit verlassen und dich dahin orientieren, wo du als absoluten Vorteil nicht mehr den kleinen Ich-Anteil bedienen musst. Und willst in den Großen aufgehen. Also du willst aufgehen. Wie ein Same, der aufgehen will. Ja. Wer keinen anderen Drang kennt, als aufzugeben. Das ist, was ein Same tut oder ist.
Es ist ein, du sagst, es ist ein Vorteil, aber wenn der Vorteil eintritt, bin ich nicht mehr da, der den Vorteil genießen kann. Also im Grunde ist es ja eine Hingabe, die dazu führt, dass keiner mehr da ist im Endeffekt.
Ja, aber das Gewahrsein von sich selbst, wie man vorher war und was man dann ist, das bleibt. Es ist ja nicht so, dass man dann keine Kenntnis mehr von sich hat, wenn Verwirklichung ist oder man in den großen Ganzen aufgeht. Also da verspricht man sich schon einen Vorteil davon und auch, dass man danach noch da ist, was auch der Fall ist, aber nicht als ein Jemand. Aber das Gewahrsein davon, wie man war oder was man dann ist, dann, dass man jetzt Freiheit lebt und davor nicht, das ist da. Das ist in jedem Fall da. Also es ist nicht, man muss mal aufpassen mit diesen Aussagen, da ist dann niemand mehr da. Natürlich ist niemand mehr da, keine Identifikation mehr mit dem, was passiert. Aber das, was passiert, ist jetzt nicht ganz neu, sondern eben nur die entrückte Haltung von dir selbst oder die nicht sich einmischende Haltung von dir selbst ist dann die grobe, grob gesagt, die Veränderung. Und das Gewahrsein davon, dass du deinen Vorteil davon hast im Vergleich zu dem, was vorher war, in jedem Fall. Nur du könntest sagen, da war niemand jemals, der einen Vorteil dafür haben könnte, weil es war auch niemals jemand da. Also davor wäre auch niemand da, aber dann bewegen wir uns natürlich auf der Ebene von nur noch Theorie und dann können wir uns mit Themen wie jetzt, was ist jetzt dienen und wer hat was davon auch nicht mehr auseinandersetzen, weil wir gleich von vornherein sagen, da ist niemand und hat auch niemanden Vorteil davon. Aber wir sprechen ja auf der Ebene davon, dass man sich etwas verspricht oder eben möglicherweise nicht, wenn man dient.
Und du siehst es auf jeden Fall auch als was Positives, weil um dich herum passiert es ja auch, dass Menschen was für dich tun, beziehungsweise dich in Anführungsstrichen dafür, dass Satsang passieren kann.
Ja, ja. Ja, ich sage nicht, dass das ein Nachteil ist. Man darf sich nur keine Illusion machen, keine der Täuschung nicht unterliegen, dass man meint, man tut es selbstlos, man tut es für sich auch. Und das ist ja auch mein Hinweis an alle, die was für mich tun, dass sie das primär für sich tun. Das sage ich ihnen sogar. Du tust es primär für dich. Tu es nicht nur für mich, sondern tu es für dich, was für dich stimmt. Und wenn dann dabei rauskommt, dass es für mich auch gut ist, dann ist es total passend. Also so wie jetzt, wie heißt ja auch anwesend, wie ist es für dich in Bezug auf du hast ja ganz viel dazu beigetragen, dass die Bücher, die bisher existieren, dass die existieren. Und da war ja eine bestimmte Motivation dahinter. War die jetzt die, ich diene der Wahrheit? Ja, oder war es die, ich diene mir? Oder war es die, ich diene dem Mumi? Also wenn du allen dreien dienst, ist es für mich perfekt. Ja. Ein Finger aus dem Rektor, sonst jetzt viel.
Ja, es war in meinem Fall ja genauso, wie du sagst. Du hast zu mir auch gesagt, du machst es, weil du Vorteile davon hast. Und ich habe das auch so erlebt. Ich profitiere davon, wenn ich diese Texte aufschreibe, indem ich das einfach besser verstehe. Aber ursprünglich war natürlich auch die Motivation, gesehen zu werden oder ja, irgendwie was Sinnvolles zu machen. Das schon auch, und auch für dich, das war schon auch dabei, aber du hast halt darauf hingewiesen, dass es darum eigentlich nicht so geht. In erster Linie.
Ja, es gibt ja auch einen Anteil daran im sogenannten Dienen oder etwas. Dienen ist immer so ein Ausdruck, wo ich nicht so ganz mitgehen kann, aber etwas für jemand anderen tun in jedem Fall. Ja, dienen heißt dann immer, ich bin irgendwo dem anderen untertan. Ja, so in der Begriff, so wie man benutzt. So, also ganz frei ist das nie von den persönlichen Aspekten. Wenn es nur persönlich sind, ist es schwierig. Und wenn es ganz abstrakt ist, kann man nicht von sich verlangen, kann man von niemandem verlangen, der eben noch nicht an dem Punkt ist, dass er sagen kann, ich bin frei und kann dann beanspruchen, dass ich etwas aus einer Qualität heraus tue, die nicht ego-behaftet ist.
Ich weiß von dir, dass du früher in Italien bei Raphael warst und da auch mitgearbeitet hast, zum Beispiel in der Landwirtschaft und so. Wie hast du das erlebt? War das auch eine Art für jemand was tun?
Das war für jemand was tun, aber es war auch für mich was tun.
war es einfach stimmig, das zu tun, oder?
Ja, ich schau gerade. Das hat mir in dem Sinne nie entsprochen, das zu tun für andere, um deren Aufmerksamkeit zu bekommen oder irgendwas dadurch zu bewirken, indem ich etwas tue und sie was da leisten müssen, weil ich was tue. Also habe ich es getan, weil ich gesehen habe, dass die das brauchten. Die brauchten da Hilfe, konnten das alleine nicht managen oder waren dankbar für jede Hilfe. Und dann habe ich gemerkt, dass es auch gut tut und nicht nur meditieren den ganzen Tag hilfreich ist, sondern auch was tun. Im Sinne von Unterstützung bieten und in dem Feld sein und da tun, was ansteht. Ja, es ist also eine Mischung aus für mich einen Vorteil erwirtschaften sozusagen und für andere auch gleichzeitig was zu tun. Damit habe ich für die Wahrheit nicht wirklich was getan, in dem Sinne. Ja. Nicht abstrakt gesehen. Nicht wirklich.
Gibt es im Moment irgendwie eine Arbeit, sag mal, in deiner Sangha oder um dich rum, wenn jemand da Interesse dran hätte, die zu tun, die du anbieten könntest, oder ist alles super abgedeckt?
Super abgedeckt heißt, dass ich kaum jemandem zumute, dass er was für mich tut. Das ist super abgedeckt. Das heißt, ich mache es dann. Weil einfach vieles, dann mich dann doch immer wieder verlangt in Form von Flyern, die ich mache, Werbung, die ich mache, Anzeigen, die ich aufgebe und Überweisungen, die ich mache und tralala. Es gibt vieles, was man einfach mir da nicht abnehmen kann. Klar könnte man CDs machen und solche Dinge. Das schon. Bücher schreiben. Passiert das schon. Naja, es ist schon Unterstützung da und ich denke, im Moment brauche ich nicht mehr. Sonst bin ich ja arbeitslos.
Es ist ja auch Arbeit, jemand anzuweisen und zu erklären und Nachfragen zu beantworten. So, manchmal ist dann vielleicht manchmal was schneller selber gemacht. Ne?
Das auch. Und ich bin auch eher der Typ, der es lieber gerne selber macht und andere nicht in unangenehme Situationen bringt, dass ich zum Beispiel von jemand verlange, mach was für mich. Das ist nicht leicht für mich, das zu tun. Ja? Das macht die Ishtadeva dann. Die macht das dann von sich aus. Nicht, dass ich sage, Ishtadeva macht das mal, weil ich möchte es nicht machen, sondern die macht das dann. Ich bin einfach niemals jemand gewesen, der gerne andere für sich nutzt oder benutzt oder ausnutzt. Das war schon in meinem Beruf als Werbefotograf so, da habe ich auch die Sachen selber mitgetragen und habe nicht ja, Assistenten, die das hätten machen können. Ich habe trotzdem immer mitgeholfen. So ist es einfach. Von daher ist die Frage jetzt schwer zu beantworten. Das könnte jemand für mich tun. Das müsste ich dann neu sortieren. Und meist gehe ich damit, was ich anbiete. Also wenn jemand das anbietet, das zu tun, Lakshmi zum Beispiel Texte raussuchen und so weiter. Und Bija macht das in sein Buchbilder raus und hat eigentlich noch so viele Ideen, dass wir wahrscheinlich dann die ganzen Buchverlage zugleistern könnten mit irgendwelchen Formen von Büchern oder Exemplaren mit und ohne Fotos und mit Sprüchen, ohne Sprüche und so weiter. Da passiert ja schon viel. Aber ich bin nicht jemand, der dann denkt, ja, was könnte ich mal anders noch für mich machen? Ich mache es dann lieber selber.
Okay, habt ihr zu dem Thema noch Fragen?
Keine Fragen.
Es gibt ja die Idee, dass wenn das nicht echt ist mit dem Dienen, dass man das dann trotzdem macht, in der Hoffnung, dass es dann dadurch echt wird. Kann das funktionieren? Also fake it till you make it.
Nein, das ist ja auch versucht in der Idee von Hingabe. Also, oder Karma-Yoga. Also, dass man etwas macht, ohne dass man persönlich involviert ist. Und dann sich erhofft, dass man in dem Involviertsein dann sich selbst vergisst und das dann wirklich passiert, was man erst nicht hinbekommt, was man erst versucht und nicht hinbekommt. Ja, prinzipiell ist es möglich. Ich rate nicht unbedingt dazu, aber wähle eher die Ausrichtung auf das Höchste und die Folgen, die dann passieren, sind dann die stimmige Form, mit der man sich dann nicht quälen muss, wie man das erst tut, weil da sind so viele Zweifel dann darin enthalten, wenn man etwas tut, aber eigentlich davon überzeugt ist und die Hoffnung, dass es besser wird. Naja, weiß ich nicht. Wie ist es denn?
Ich war ja mal in Richtung Yoga unterwegs und habe da auch den Nutzen von Karma-Yoga kennengelernt. Es gibt Leute, die da sehr von profitieren. Aber ich habe halt für mich gemerkt, das ist nicht so direkt, wie ich jetzt beim Advaita das erlebe. Das ist für mich irgendwie eine direktere Methode. Aber ich kann das durchaus schätzen bei Leuten, für die das genau das Richtige ist.
Ja, klar. Ja, man muss da ansetzen, wo man steht. Was anderes geht nicht. Und sich etwas zuzumuten, was nicht geht, ist natürlich immer schwierig. Und ich versuche immer darauf hinzuweisen, nichts zu tun, was nicht funktioniert. Und ja, diese ganzen Methoden funktionieren ja eigentlich nicht wirklich. Hart gesagt. Funktioniert nicht wirklich. Weil das, was man als Methode anpreist oder versucht auszudrücken, ist immer eine Wirkung davon, dass man eben in seiner Natur verankert ist und als Folge davon passiert dann absichtsloses Handeln. Und dann versucht man absichtslos zu handeln, obwohl man jemand ist, der alles mit einer Absicht macht. Ja, jetzt sind wir wieder bei der Definition von der Ich-Idee, weil die ist es ja, die frei sein will und die sich auch einen Vorteil davon verspricht. Also das sind Widersprüche in sich, die man durch das Tun dann auch nicht auflösen kann. Aber es kann natürlich passieren, dass du in Gegenwart oder von jemandem oder in einem Energiefeld jeweils dann, dass da ein Switch passiert und plötzlich diese Aspekte der Ich-Idee nicht so stark wirken wie sonst und du dich dann da wiederfindest, dass du merkst, Moment, ich habe das getan und das hat sich plötzlich total stimmig angefühlt, weil das hat sich durch mich ausgedrückt und ich habe da keinen Zwang gefühlt und es war nicht schräg, sondern es war einfach so selbstverständlich. Ja, das kann natürlich sein. Stellen sich ja in dem Feld immer auch Aspekte ein, die man gerne für sich anstreben würde, aber nicht so durch das Anstreben wirklich erreicht. Also wie Loslassen zum Beispiel oder einverstanden sein. Ja, zählt alles in dieselbe Kategorie. Ein Ja zu allem.
Wir hatten es in Hamburg ja auch vom Bhakti-Yoga, also Weg der Hingabe durch Liebe. Und deutlich wurde, dass es ein schwieriger Weg ist. Ja. Einfach. Weil solange die Persönlichkeit noch so im Vordergrund ist, die mit ihren schrägen Wünschen da ja kommt, und dann kann das sehr schwierig werden für beide Seiten. Und gleichzeitig ist ja auch eine Chance der Heilung.
Ist eine Chance der Heilung, jemanden zu lieben, der einen nicht enttäuscht. Ja, oder auch jemanden zu finden, der einen enttäuscht. Beides, je nachdem, was ansteht. Ja?
Da vermischt sich ja jetzt das Karma und das Bhakti-Yoga, weil das Dienen ist ja, tut mir ja aus Liebe, aber es ist ja eigentlich dann die Handlung.
Ja, letzten Endes sind diese Methoden nicht wirklich voneinander verschieden. Auch dass sich seiner Natur widmen, ist ja auch eine Hingabe. Es ist für mich die höchste Form der Hingabe, sich einfach nur zu öffnen in das, was man ist. Das ist die höchste Form der Hingabe, weil damit sagst du jetzt, ich mache nichts in dem Moment. Also bei Bhakti machst du noch was. Bei Karma-Yoga machst du was. Da geht es um Machen ohne Ende. Und aber in der sogenannten Hingabe, ohne dass man sich hingibt, weil man es ja noch nicht kann, aber sich einfach dafür öffnet, dass die Natur jetzt da ist und oder präsent ist und man dann einfach so nach dem Motto, so, dann schau mal, was jetzt als nächstes passiert. Und mehr nicht. Das ist für mich die höchste Form. Wenn man davon ausgehen könnte, man könnte sowas machen und sich hingeben. Oder dienen. Wem oder was dient man letzten Endes? Ja? Ist jemand da? Ist niemand da? Wer muss wem dienen? Aber trotzdem ist es in dieser Täuschung ja so, hier ist, passiert Dienen, nicht Dienen, hier passiert Freiheit, nicht Freiheit. Aber das passiert ja in dieser Dimension. Nicht irgendwo außerhalb davon.
Ich, für mich war ja neben dem Bhakti-Yoga ist ganz wichtig, auch die Öffnung für das Höchste zu haben. Ich befehle mit der Frage, wer bin ich, dann arbeite ich mit der weiter. Ich glaube, ohne das nur Bhakti zu gehen, wow, das wäre die Katastrophe gewesen.
Ja, in Bezug jetzt zu deiner speziellen Struktur kann ich dann nur ja sagen. Weil es war in der Kombination davon nämlich leicht. Ja, war ja auch schon viel Verwirrung. Da sie eben sich dann vermischen. Und das ist natürlich immer die Gefahr. Besteht immer, ob man Bhakti oder nicht Bhakti lebt, das ist ja immer etwas zum Lehrer, ist immer eine Form von Beziehung, die bei den meisten ungeheilt ist. Deswegen ist man auch mit einem Lehrer und braucht einen Lehrer, damit das zu einer Heilung führen kann. Entweder indem man das nochmal durchlebt, was man als Trauma hat, oder indem man eben die geheilte Variante davon hat. Oder die geheilte Variante für sich noch als Trauma ansieht, weil man eben nicht sehen kann, dass da die geheilte Variante ist. Und man denkt, das ist jemand anders und man schaut nicht bei sich. Ja. Gibt es ja die ganzen Facetten. Also das ist ja das, was die Schwierigkeit ist überhaupt im Leben. Beziehungsgeschichten, das hatten wir heute auch im Satz. Das ist das Thema Nummer eins für alle. Ja, und wo wir schon beim Dienen sind, es ist nicht einfach, du hast es vorhin erwähnt, dem großen Ganzen sozusagen, oder etwas Größerem. Was ist das, wenn man dann dient? Also, es ist ja niemand da, ja, auf der Ebene, dem man dann dient. Sondern man dient dann einer Vorstellung, die man davon hat, dass es ein großes Ganzes gibt oder dass es die Wahrheit ist. Und man das dann realisieren kann, dann für sich und vielleicht auch noch für andere. Für andere wäre natürlich auch noch gut.
Also bei mir ist es eher so, dass da kein Adressat ist. Das große Ganze ist eigentlich das, eben, wo kein Adressat mehr ist. Das ist einfach das Gefühl, oh ja,
aber kannst du für das etwas tun? Das würde ja bedeuten, dass da ein Mangel ist, der sich durch dein Tun aufhebt oder nicht mehr ist. Also eigentlich kann man für das große Ganze gar nichts tun, aber man kann für die Menschen was tun, dass sie sich für das große Ganze öffnen, um dessen Qualität dann erleben zu können oder wahrnehmen zu können für sich selbst und danach leben zu können.
Also ich erlebe es so, dass man dann sich schon dadurch schon allein durch den Gedanken oder die Einstellung sich als Teil vom Großen und Ganzen fühlt.
Das würde dann bedeuten, das ist eine Form der Ausrichtung.
Ja.
Mit anderen Worten. Also in dem Moment richtest du dich aus auf das und ja, damit bist du nicht mehr verschieden oder fühlst dich nicht mehr getrennt davon. Damit tust du es für dich, damit du nicht verschieden davon bist. Das ist, worauf ich hinaus will letzten Endes. Weil, weißt du, jeder will ja, also jeder, der will, dass die Welt anders ist, will ja auch sie deswegen anders haben, weil er denkt, wenn sie dann anders ist, dann ist es für ihn selbst auch anders. Das sind die Aspekte von denen, wo man sich dann auch was vormacht und denkt, man macht das immer nur für die anderen. Man möchte, dass die Welt sich ändert, damit man selbst eine gute Zeit hat.
Also ich erlebe es mehr so, dass ich das mache, weil es sich stimmig anfühlt, ne? Wobei stimmig auch gern ein Begriff ist, wo ich gern mit dir drüber reden möchte. Du benutzt den oft, ich benutze ihn auch oft. Aber was bedeutet das eigentlich ganz genau?
Ganz genau bedeutet es, dass du dir dann viel näher bist, als du sonst bist. Also dass du dann aus einer anderen Qualität heraus, die nicht eine Bedürftigkeit ist, sondern zu der du sagen kannst, da habe ich ein Ja zu dem, was ich jetzt ausdrücke durch mich. Das ist, was ich als stimmig empfinde. lasse gern den Begriff der Intuition und so weiter weg, weil das einfach sehr irreführend ist und viele Konzepte wieder bedient und Aspekte von Einmischung von Emotionen und Gefühlen und Tendenzen, die man hat. Aber das ist eher ein Begriff, der für eine Wertigkeit steht, die man anlegt an sein eigenes Verhalten oder an sein Sein überhaupt. Stimmt das für mich? Heißt das, ich habe ein Ja dazu? Ja. Können auch sagen, das ist ein großes Ja, Stimmigkeit.
Also ich merke, es ist manchmal auch das Wort stimmig zu benutzen, eine Hilfe, um etwas nicht erklären zu müssen, was man nicht erklären kann.
Nein. Wie gesagt, ich habe es ja gerade eben erklärt, aber ja, man kann es so als, das wäre dann so ein Allerweltswort letzten Endes, weißt du, so als die Not, in der man ist, dass man etwas nicht wirklich definieren kann. Aber also für mich hat es in der Anwendung immer auch einen Bezug zu dem, was passiert. Und man kann dann zum Beispiel sagen, jetzt nehmen wir es einfach mal in Bezug zu dem, was wir vorhin hatten, thematisch, dass man etwas tut für jemand anderen oder für den Lehrer oder für mich. Und dann als Gegenleistung von mir oder anderen verlangt, dass da bestimmte Anerkennungen erfolgen. Da würde ich sagen, es ist nicht stimmig. Aber es ist auch nicht stimmig, das jetzt einfach nur zu ignorieren. Damit habe ich nicht gesagt, man darf nicht dafür dankbar sein oder so. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber eben Erwartungen sind nie stimmig. Und stimmig ist, wenn das, was man lebt, mit den Ansichten, die man selber hat, übereinstimmt. Und daher ist es vielleicht auch gar nicht so ein anderer oder davon verschiedener Begriff, was man zu authentisch sagt. Ja. Authentisch ist für mich eine Stimmigkeit. Ein authentisches, also weil das, was in deinem Inneren ist oder was deine Haltung ist, sich durch Handlung ausdrückt und das übereinstimmt. Also mit anderen Worten, du total zu dem stehst, was du lebst. Das ist für mich Stimmigkeit. Das ist stimmig.
Du beziehst das aber immer auf eine Person. Also für mich ist es Stimmigkeit und Stimmigsein einfach auch, es kann auch der Zeitgeist sein oder einfach, das ist einfach das, was dran ist, was ja. Universum oder das Ganze einfach im Moment spiegeln will oder machen will oder.
Ja, dazu würde ich jetzt dann mehr sagen, weil das Universum für mich einfach noch viel nüchterner ist als wir. In unserer Idee, jemand zu sein, dass es richtig ist, was das Universum ausdrückt. Und stimmig hat für mich noch eine andere Komponente von einem Ja aus einer Tiefe, die ich nicht nur auf Situationen anwende oder auf Menschen, sondern insgesamt auch. Also es ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, so, ich mache jetzt diese Form von Sadhana. Ich mache jetzt das, wer bin ich. Und wenn ich das mache, dann lande ich einfach bei mir und dann ist alles gut. Und ich sage, ja, das ist stimmig oder das passt total zu dir, das ist total stimmig, was du sagst. Wo ich also keinen Widerspruch sehe da drin. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das Universum ist stimmig oder unsere Natur ist stimmig. Das ist irgendwie nicht stimmig. Ja, also siehst du, wir verwenden den Begriff anders. In Teilen verwendest du ihn anders als ich.
Aber es ist auch einfach stimmig.
Das ist für mich kein Problem. Das kann so bleiben. Kein Problem.
Ja. zum Dienen noch oder für jemand was tun, vielleicht auch jetzt speziell für einen spirituellen Lehrer was tun. Wenn der Lehrer das annimmt, gibt es da einen Punkt, wo du sagen würdest, es ist auch, kann auch Missbrauch werden?
Ja, natürlich. Das ist ja das, was ich von vornherein versuche zu vermeiden, indem ich kaum jemand für mich dienen lasse. Der will von vornherein sagen, ne, also in die Position will ich gar nicht kommen, dass ich jemanden ausnutze. Das nicht. Daher habe ich das auch dann in den Anfängen, wo es hier stärker stattfand, auch dann ein Stück zurückgefahren. Ganz bewusst. Ja, das, ich kann nur von mir sprechen. Bei mir findet es nicht statt. Also ich, zumindest nicht aus meiner Perspektive. Aber das, wer weiß, wie das andere sehen.
Aber wo ist da die Grenze? Was ist das Kriterium in deinen Augen für Missbrauch?
Naja, wo ich über das, was für andere, Achtung, stimmig ist, hinausgehe. Also meiner Ansicht nach dann einfach verlange, was andere nicht leisten können und sie über ihre Grenzen gehen würden oder müssten. Und oder was ständig als ohne Gegenleistung verlangt wird. Und ja, in weitere Details will ich gar nicht gehen, weil es gibt ja alle möglichen Formen von Missbrauch, in denen ich mich nicht beteiligen will. Oder nicht kann, zum Glück. Wo ist da die Grenze, wo man die Integrität eines anderen verletzt und also nicht mehr respektiert und dann etwas verlangt, was der andere eigentlich gar nicht letzten Endes will? Das ist ja Definition von Missbrauch. Etwas verlangt, was der andere nicht will, gegen seinen Willen. Und das kann in so einem Feld natürlich stattfinden, ganz klar.
Kann man es auch von der anderen Seite definieren, also von demjenigen, der die Handlung oder was zum Beispiel annimmt, dass man sagt, wenn es dafür ist, um dessen Ego zu stärken oder seine Wünsche zu erfüllen, private Wünsche oder persönliche Wünsche.
Ja, das ist ja auch ein Missbrauch dann.
Ja, meine ich ja.
Ja. Ja, du hast ja erwähnt, das ist ja ein Thema in, denke ich, vielen Kreisen und sicher sind die Grenzen da fließend und es ist gut, da achtsam zu sein. Mehr kann man eigentlich nicht machen, achtsam sein. Und ich lebe eben nach der Devise, dass man möglichst anderen nichts abverlangt, was man sich nicht selbst abverlangt. Und ich verlange mir mehr ab als andere. Das ist einfach so. Deswegen mache ich auch viele Sachen selber.
Du fragst ja selbst auch eigentlich fast gar nicht nach, dass jemand dir dient. Es ist ja eher so, dass von uns aus Angebote kommen und magst du und so.
Das ist wahr.
Ja, und dafür bin ich total dankbar auch, dass ich dir dienen auch darf. Das ist für mich ein großes Geschenk und eine ganz große Freude. Und ja, eine Form der Hingabe an die Liebe.
An dich letzten Endes, aber ja. Ja, es ist schön, das zu hören. Ich weiß es ja auch und das ist ja auch viel reiner geworden, als es war. Es ist vieles, was da so noch drüber hing, was es schwierig gemacht hat, das ist ja nicht mehr. Von daher ist es leicht für beide, also für mich auch. Und ja, du siehst, wie es ist, die Praxis ist so, ich frage mich wirklich danach. Natürlich auch, weil ich weiß, dass was stimmt, passiert. Und natürlich, ich weiß es nicht, ob jemand von denen, die mir helfen, oder ob du bist ja auch ein, die das tut und auch, denke ich, auch gerne tut. Vielleicht auch erwartet sogar, dass ich mehr frage. Ja, könnte sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Nee, ich kenne es von dir eigentlich, dass du nicht fragst. Also ja. Wenn, dann läuft es über Ishtar Deva. Und einer muss es ja, ich kann ja auch nicht irgendwie, also ich wäre überhaupt nie auf die Idee gekommen, das von mir aus, am Anfang zumindest, anzubieten, weil ich dachte, ja, ist gar nicht gewollt.
Okay. Mhm. Ja.
Aber es lief ja schon, als ich hierher gezogen bin, dann lief das ja schon. Die Anjo hat es ja schon gemacht.
Ja, ja.
Die hat eigentlich, glaube ich, angefangen mit Lakshmi.
Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Also noch keine Spuren von Missbrauch zu sehen, glücklicherweise. Kein Anspruch ist, genau, und stattfinden.
Ich habe auch noch was zum Dienen.
Ja.
Wie stehst du zu der Aussage, dass die höchste Form des Dienens die Selbstverwirklichung ist?
Das ist, glaube ich, etwas falsch zitiert. Die höchste Form der Hingabe ist die Selbstverwirklichung.
Also ich habe das auch mal so gehört.
Ah, ja.
Also
ich sagte ja eben schon auch zu Devasito, wem dient man damit? Mhm. Also mit sich selbst letzten Endes. Von daher ist das andere für mich stimmiger. Das Selbst muss nicht bedient werden. Das merkt ja gar nichts davon, dass wir ständig heiß auf es sind.
Ich meinte jetzt in Bezug zu einem Meister. Also ich weiß nicht mehr genau, wo ich das aufgegriffen habe, aber ich weiß, dass es darum ging, dass ein Schüler mit einem Meister gesprochen hat und meinte, ich diene dir nicht genug, ich mache nicht genug für dich. Und der Meister meinte, du dienst mir am meisten, indem du dich selbst verwirklichst.
Ja, das ist wahr.
Das meinte ich.
Das ist jetzt dann wieder eine andere Kiste für mich. Also das sehe ich auch so.
Das ist.
Ja. Ja, ich meine, was kann man mir schon geben? Klar kann man mich unterstützen, das ist toll. Aber was sonst? Und wenn da sehr viel Dankbarkeit ist, ist es gut, man investiert das in sich selbst. Das ist einfach so. Das ist das Schönste, was passieren kann, dass man sieht, die Investition trägt Früchte. Also man sieht, die Menschen blühen auf und ihr Verhalten ändert sich, ihr Sein ändert sich, die Nöte verfliegen und Schönheit taucht auf. Also das ist einfach nicht zu toppen. Ja, von daher bin ich da d'accord. Aber ja. Okay.
Würdest du, wenn du siehst, jemand dient dir, aber aus den falschen Gründen, würdest du das dann beenden oder würdest du es sehen und denjenigen darauf hinweisen? Oder gar
das würde ist immer so ein bisschen schwierig, weil weiß ich nicht. Okay. Ob ich das mir eine Weile anschauen würde und schauen, ob sich das nicht entwickelt, so wie es Bijar vorhin sagte, entfaltet sich es in eine vernünftige oder stimmige Form oder ist es irgendwie schräg? Das erledigt sich meist auch von selbst, weil in seinem Feld kann sich das eigentlich nicht so halten. Weißt du? Das kann sich nicht so halten. Also wenn das merkt man dann selber, dass irgendwas da nicht stimmt. Also jemand, der da in dem Feld ist und das versucht und das nicht stimmt, der kann das nicht auf Dauer ausdrücken. Das erledigt sich ganz schnell von alleine. Aber wenn ich das sehen würde, natürlich, wenn sich jemand hier quält, würde ich das ansprechen. Ja. Bisher hatte ich noch nicht so den Eindruck. Oder? Gequält?
Nee.
Tierisch?
Das würde ich nicht machen, Moni.
Gut.
Würde ich sofort beenden.
Gut zu hören. Ich habe ja selber in Feldern, also wie gesagt, beim Raphael auch. Aber bei Michael Barnett habe ich, denke ich, am meisten gemacht. Und das war für mich irgendwie selbstverständlich als Freude einfach an dem, was es da zu tun gab und einfach da sein zu können in dem Feld. Das war einfach genug für mich. Und bei Raphael hat es einen Moment gebraucht, bis ich dann da angefangen habe, was zu arbeiten. Das heißt, ich habe relativ schnell angefangen, aber mehr aus der Motivation heraus, dass es gern gesehen war, dass man das macht, weil sie einfach Unterstützung gebraucht hatten und schon meistens in einem Alter waren, wo ihnen das nicht mehr leicht fiel. Aber für mich war die Gartenarbeit nicht einfach, weil das war überhaupt nicht mein Ding. Ich habe nie Gartenarbeit vorher gemacht, in meinem ganzen Leben nicht. Und dann, aber ich denke, es ging gut. Also ich habe wirklich da viel gelernt auch. Aber ich bin nach wie vor kein Gartenfreak, weißt du, Lakshmi weiß es so. Ja, jeder muss für sich selber schauen in diesem Kontext, was für ihn in Bezug auf die Wahrheit dienlich ist. Also es ist dienlich, das sage ich ja immer wieder, sich aufzeigen in seinem Feld. Aber ich würde das, wie gesagt, wisst ihr ja, nicht verlangen. Aber es hilft. Und ich bin natürlich auch jemand, der seinen Freiraum braucht. Sonst hätte ich das wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich das vielleicht dann auch verlangen oder würde das aussenden. Und dann wären wir ja hier, die das machen wollen. Aber das ist nicht so mein Ding. Ich brauche auch meinen Freiraum.
Wie funktioniert das, dass es dass das dienlich ist, wenn man in diesem, ich sage jetzt mal, Ruderfeld oder in dieser Atmosphäre ist? Ist das ein energetischer Prozess oder weil wir sowieso alles eins sind?
Ich muss dir jetzt mal sagen, Devasito, ich bewundere das, wie du immer wieder diese Fragen stellst, obwohl du sie schon tausendmal gestellt hast. Das als eine Frage, wo das ja eigentlich für dich schon längst klar ist, was die Antwort ist. Aber du fragst es und du bist da auch wirklich cool und lässt nicht nach. Und,
ja, weil genau, auch immer wieder andere Antworten kommen. Ne?
Ja. Ja, natürlich ist primär der energetische Vorteil der, weil es geht ja darum, das Energiefeld umzustrukturieren. Also, dass man einfach auf einem anderen Level ist und sieht, wenn ich in dem Feld bin, dann funktioniere ich anders. Dann funktioniere ich nicht so, wie ich sonst funktioniere. Und das setzt natürlich eine Freude in Gang. Und auch eine Freude an Tätigkeiten, zu denen man sonst so keine Freude hat. Deswegen fand ich dann Gartenarbeit auch gut. Ja. Ja. Also das ist eine wichtige Komponente, dass man dann so sieht, okay, das ist total anwendbar auf das Leben. Ja. Also wer dann hier ist und was macht, es sei denn, es stimmt nicht, sagt ja, nicht, wenn es sagt ja, wenn es nicht stimmt. Ja, ja, nicht, wenn es stimmt. Dass man einfach sehen kann, okay, man kann dasselbe, was man sonst tut, vielleicht mit Widerwillen kann man plötzlich tun und sieht eigentlich die Qualität da drin auch.
Ja, in Buna war sogar das Kloputzen schön. Ne?
Ja, und das ein anderer Umgang ist. Ich meine, es hatten sicher nicht viele direkten Umgang mit Osho. Ich bin dann ja auch nicht immer präsent, wenn jemand hier bei mir im Haus ist. Also ich bin dann schon da, aber nicht immer direkt in Kontakt. Aber im Umgang dann auch sieht, dass in dem Feld auch das gelegt wird, was gelehrt wird. Das ist total wichtig, dass da kein Unterschied ist. Also dass hier niemand ist, der dann hier durch die Räume geht und wie wütend, wie verrückt rumschreit und die Leute fertig macht oder was auch immer. Sondern dass das in gegenseitigem Respekt geprägt ist und so weiter. Und dass also die Lehre auch lebbar ist oder stimmt. Ja, und man wird sich dann dessen gewahr, wo sind die eigenen Tendenzen, wo sind die Widersprüche, die Widerstände, all das viel leichter als außerhalb davon.
Ja, es bringt ja auch eventuelle Strukturen, macht es sichtbar. Ne? Es bringt ja auch, es wird ja auch manchmal was getriggert dabei. Ne?
Ja. Das ist was, also ich meine, ständig wird ja was getriggert, weil ja die Welt nicht stillsteht. Und in dem Feld beschleunigt sich das natürlich. Dass dann auch Sachen hochkommen, die niemand gerne sehen will oder die man immer versucht hat zu vermeiden, dass sie hochkommen. Dagegen kann man sich auch nicht wehren. Weil wenn die persönliche Struktur ein Stück weit lahmgelegt wird hier, heißt es, dass auch die unangenehmen Tendenzen leichter an die Oberfläche kommen können und sich zeigen können.
Ich die unangenehmen Seiten, also für man selber, ne? Also für sich selber.
Für sich selber.
Weil man natürlich die nicht sehen will oder nicht wahrhaben will.
Oder es auch nicht, noch nicht anstand, dass sie auftauchen. Es braucht ja alles seine Zeit, bis das, was im System ist und sich erlösen kann, sich auch erlöst. Also mit anderen Worten, dass es dran ist oder ansteht. Ja, es sind ja immer die eigenen Konflikte, die man hat. Auch wenn im Außen welche sind, geht es immer darum, welche Resonanz habe ich zu dem, was da passiert.
Ist das nicht eine Art therapeutischer Ansatz, diese Sichtweite?
Energetischer Ansatz natürlich. Therapeutischer wäre, wenn man da jetzt dann eingreift und das dann thematisiert und versucht dann hinter die Programme zu kommen. Aber energetisch anwesend zu sein, ist ja noch keine Therapie. Wobei es natürlich auch eine Art sanfter Therapie ist, dass sich vieles erlöst, ohne dass man es thematisieren muss. Therapie heißt ja, dass man sich dann wirklich damit auseinandersetzt. Also mit dem anderen dann jeweils auseinandersetzt und das dann versucht zu klären, was da auftaucht. Also ein Butterfeld ist ja kein Therapiefeld. Nicht dasselbe.
Aber es kann Heilung geschehen.
Hm? Es geschieht immer Heilung. Also wann immer man zur Tür reinkommt, geschieht schon Heilung. Oder wenn man auf dem Weg dahin ist. Oder in der Woche davor schon. Oder zwei Wochen davor.
Oder drei Wochen danach.
Oder das. Oder viel länger danach. Ja. Das ist ja nicht wirklich ein Prozess in der Zeit. Oder es ist auch einer in der Zeit, der wo man dann fast sagen kann, es steht schon an, dass jemand dann nach zwei, drei Wochen irgendwo in so einem Feld auftaucht, weil die Symptome auftauchen. Bei vielen kann man das ganz klar nachvollziehen. Da steht an, dass sie zum Retreat kommen, da kommen alle möglichen Gebrechen zum Vorschein oder alle möglichen Tendenzen tauchen auf. Schlaflosigkeit taucht auf, Unruhe taucht auf und so weiter, weil einfach da schon sich das bewegt, worum es da dann im Retreat geht, was sich dann da erlösen soll. Ja, und das ist ja Sinn und Zweck von der Öffnung in sich selbst, alles zu erlösen, was das verhindert.
Also hier, wenn ich zum Beispiel bei dir sauber mache, in diesem Energiefeld zu sein, das ist ja an sich schon Heilung. Und die Freude dann daran.
Zu viel Freude ist auch nicht gut.
Auch den Heilraum sauber zu machen, finde ich auch was ganz Spezielles. Ah. Das ist Heilung an sich. Und es hilft hier im Energiefeld viel mehr dann in mir zu ruhen und wirklich den Fokus zu halten. Und dadurch bin ich jetzt auch bei mir zu Hause beim Putzen bewusster und ist der Fokus leichter zu halten.
Ja.
Heilung an sich, ja.
Was bei den Menschen auftaucht, hat das irgendwie eine Wirkung auf dich auch? Also irgendwie ein Widerhall oder geht das einfach wie, weil da Leere ist, einfach durch und passiert nichts?
Also ich merke gar nicht viel, dass da irgendwie viel auftaucht hier. Von daher läuft sehr viel natürlich, das taucht nichts auf. Das taucht schon was auf und ich krieg's nicht mit. Das eine oder andere kriege ich schon mit, so ist es nicht. Ja, aber das läuft dann durch. Nur, dass ich es registriere, nicht, dass ich damit ein Problem habe.
Und wenn auf dich Projektionen geschmissen werden?
Passiert ja dauernd. Also da tritt eine Gewöhnung ein und reagiert das System eigentlich gar nicht mehr.
Also energetisch macht das nichts mit dir.
Jetzt registriere das. Sonst könnte ich ja nicht wissen, was da so abgeht unter der Oberfläche. Ich weiß es auch, was unter der Oberfläche abgeht, weil es zu spüren ist. Aber es ist nicht so, dass das System sich dann dagegen wehrt. Es ist ganz wichtig, dass es offen bleibt, damit die Information da sein kann, was da läuft. Von daher ist einfach ein Hinweis.
Schränkt das das System dann an, wenn es offen ist und die anderen Sachen so durchlaufen oder zeigen?
Also so ein Satz oder so ein Tag wie heute, ja, ist für das System schon anstrengend, das merkt es danach. Einfach in Form von Müdigkeit. Aber nicht, dass jetzt schlechte Laune ist oder so, dass das plötzlich Niedergeschlagenheit auftaucht, weil manche hier vielleicht gerade im Frust sind oder so. Das passiert nicht. Aber es läuft einfach ganz viel durch, passiert einfach ganz viel Heilung, weil man Energie will, ist hier überall und geht in Resonanz natürlich mit dem, aber auf Ebenen, wo ich es nicht wahrnehme mehr, weil es einfach nicht hier stattfindet, sondern auch da. Aber das gehört zu dem Gesamten. Und dann, wenn ihr alle weg seid, dann geht es wieder ein Stück weit nach innen. Und dann merke ich, okay, ja, das war anstrengend heute. Jetzt merke ich gar nichts von Anstrengung. Ja, null. Ja, den ganzen Tag auch nicht. Könnt den ganzen Tag, könnt auch die Nacht durch und so weiter. Weiter Satsang machen, wäre kein Problem. Aber es trotzdem für das System anstrengend. Es leicht einfach viele Dinge aus und arbeitet an diversen Stellen gleichzeitig. Ja, strengt an. Weil es nicht das Level ist, was das System normal hat, stehst du? Also für sich. Und wenn ihr jetzt hier seid, ist es mit den Dingen auch beschäftigt. Und ich will nicht sagen, es reduziert mich dann, aber es ist eine andere Qualität, die dann darin auftaucht. Ja. Reduzieren kann es mich nicht wirklich.
Braucht das dann lange, bis es sich wieder erholt oder wieder?
Nee. Manchmal bin ich so aufgeladen, auch nach so einem Retreat zum Beispiel, dass ich da, naja, da könnte ich tagelang weitermachen dann.
Wow.
Trotz der Anstrengung, weil es nicht eigentlich mehrere Tage
sind. Ja, ja. Aber da ist es natürlich noch ein bisschen anders. Also hier ist es auch so, hier, jeder Satsang hat seinen eigenen Rhythmus. Und man fängt da an, wo eine gewisse Schwere zu überwinden ist. Man muss ein bestimmtes Level erreichen von Stille und Frieden, damit der Satsang die entsprechende Wirkung hat auf alle. Da muss ich mich nicht anstrengen, da sitze ich einfach hier. Und dann warte ich und schaue, wie es sich entfaltet. Und dann tauchen am Anfang erstmal die Themen auf in den Menschen, die schwieriger zu handeln sind, energetisch, ja. Und wenn man dann die entweder thematisiert oder die sich energetisch dann verändern oder erledigen, dann ist man erst in so einer Senke, wo man weder da ist, wo die Schwere ist, noch die Leichtigkeit, und dann kommt die Leichtigkeit, dann kippt es. Also diesen Rhythmus hat es eigentlich immer, so dass am Ende dann, könnten wir sagen, Frieden auftaucht oder Zufriedenheit ist oder Glückseligkeit ist. Oder das befriedet ist, sagen wir mal so, was am Anfang vielleicht durchzuarbeiten war. Und beim Retreat ist es auch so, dann kannst du an der Hand der Tage, kannst du sehen, bei 7 Tagen, 3,5 Tage, danach kippt es und dann wird es leicht. Dann wird es leichter, 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 leichter. Und dann guckt man erst an das Level, was man nach 7 Tagen dann erreichen muss, auch, oder was Gutes zu erreichen, sodass jeder für sich sagen kann, wow, da hat sich wirklich was getan. In einem anderen Punkt. Das gilt zu erreichen. Also das ist mein Anspruch hier. Und dafür muss ich einfach nur da sein. Genau genommen müssen einfach nur, ohne dass Worte gewechselt werden, müssen einfach nur ein paar Tage miteinander sitzen. Das machen wir ja auch in Retreats, wo wir kein Wort sagen. Aber Klärung von Themen ist auch wichtig, weil viele Menschen an Themen hängen, von denen sie nicht wissen, dass sie daran hängen. Oder damit ein Problem haben. Und es ist wichtig, dass da die Hilfe dann dafür da ist, das sichtbar zu machen. Damit man sich davon lösen kann.
Hast du einen Meditationsrhythmus am Tag?
Morgens meditiere ich immer, zwischendurch. Bin immer, eigentlich immer in Meditation, genau genommen. Aber ich setze mich dann auch hin und abends auch nochmal.
Und für wie lange?
Kommt drauf an, morgens so bis zu 2 Stunden. Mhm. Abends, je nachdem. Wenig, viel, bisschen. Gar nicht. Mhm.
Du brauchst ja auch nicht mehr so viel Schlaf, ne? Du schläfst nur noch wenig.
Ich habe mir ein bisschen mehr Schlaf jetzt gegönnt, weil ich gedacht habe, es ist sicher besser, das zu tun. Weil ich war dann bei 3,5, 4 Stunden Maximum. Aber dann habe ich auch dann mehr meditiert. Dann kann das System das locker machen. Das braucht dann einfach den Schlaf nicht. Es wacht dann einfach auf. So, und dann rumzuliegen einfach nur ist nicht mein Ding. Ich stehe dann auf und tue was oder meditiere dann. Aber ich habe das ausgedehnt auf 5,5, auch manchmal 6 Stunden.
Hast du da einen bestimmten Platz, wo du meditierst, oder machst du es direkt dann, wenn du aufwachst?
Nein, wenn ich aufwache nicht, nein. Ich stehe erst auf, duschen und so weiter. Und dann, ich habe ja oben ein Zimmer für mich und da sitze ich häufig, aber wenn die Ishtadeva da ist, dann sitze ich hier. Mhm. Sie ungefähr da. Mhm. Dann sitzen wir zu zweit hier. Ja, es ist gut, immer an derselben Stelle zu sitzen, weil einfach die Energie sich da immer mehr potenziert und du setzt dich hin und wups, ja, bist du gleich tief. Es ist auch gut, das zu gewissen Zeiten zu tun, immer wieder, weil einfach der Körper dann seinen eigenen Rhythmus findet und ihn auch sucht und dich dann dazu animiert, das dann auch zu tun. Und dann ist es leichter, sich selbst hinzusetzen, beziehungsweise die Animation passiert durch das System. Und das System will dann meditieren. Kannst du machen, was du willst.
Dazu habe ich noch eine Frage. Den richtigen Meditationsplatz finden, gibt es da was, oder was du jemandem raten würdest, der sich entsprechend irgendwie ausrichtet oder nicht gerade bei einer Wasserader oder wenn es das sowas gibt?
Ja, ich meine, wenn du natürlich empfindlich bist für solche Einflüsse, ist es gut, nicht auf so einer Ader zu sitzen. Das ist ganz klar, wenn dich das unruhig machen würde sonst, oder wo du ja auch dann nicht schlafen kannst, wenn du da genau drin liegst in dem Feld. Nein, du musst schauen, wo du dich einfach wohlfühlst. Mhm. Ja, und dir das so einrichten, dass du sagst, okay, hier in dem Raum will ich sein und ich probiere aus, wo es für mich stimmig ist oder wo es für mich gut ist, wo ich dann tief kommen kann. Mhm. Also ganz sicher nicht gegenüber einer Tür, sicher nicht gegenüber einer Ecke oder in einer Ecke, sondern ein Stück weit im Raum selbst, sodass du vor dir noch freien Raum hast, aber hinter dir möglichst auch und seitlich auch.
Okay.
Damit du wirklich Raum hast für dein Feld, deine Aura, dass du nicht eingeschränkt bist durch alle möglichen Sachen, die da rumstehen möglicherweise auch.
Guter Hinweis.
Ja, es ist gut, okay, da eine Klarheit zu haben. Mhm. Ja, schauen, dass du nicht da sitzt, wo allzu viel Elektrik ist, auch. Nicht direkt vor einer Steckdose, zum Beispiel. Schauen, wo du dich wohlfühlst. Und da richte dich ein. Trotzdem ist es wichtiger überhaupt, als jetzt der Ort des Sekundären. Weißt du? Also es ist hilfreich, wenn du es nutzen kannst und willst, aber Hauptsache das. Ich meine, ich war früher ganz viel unterwegs, beruflich ganz viel unterwegs, noch viel mehr als jetzt. Und, da habe ich in allen möglichen Hotels auch meditiert, obwohl die Energie da nicht toll war und manche Raucherzimmer waren und so weiter. Aber das Wichtigste war für mich einfach, mich dem zu öffnen.
der Kontakt mit dem Boden dann wichtig oder die Handfläche nach oben? Oder?
Naja, der Kontakt zum Boden ist schon wichtig und es ist auch nicht unbedingt hilfreich, im Schneidersitz zu sitzen, weil das bedeutet, dass die Energie im eigenen System zirkuliert und nicht wirklich raus kann. Also wäre es eigentlich fast besser, obwohl man das Empfinden von Intensität hat, wenn man im Schneidersitz sitzt, was sich intensiver anfühlt. Aber es ist, weil, wie gesagt, die Energie, das im eigenen System zirkuliert und die muss ja eigentlich frei fließen und raus können. Von daher ist eine Position, die du und ich jetzt haben, und andere, die auf dem Stuhl sitzen, besser, weil die Energie geht ja aus den Füßen eigentlich raus, letzten Endes. Und zum Teil auch aus den Händen. Und die Hände nach oben halten eigentlich nur dann, wenn man relativ frei ist von irgendwelchen Tendenzen, die sich so durch einen selber ausdrücken könnten, dann kann man das machen. Aber es ist eigentlich besser, so zu sitzen, weil dann die Energie abgeleitet wird und sich nicht wieder in dein Feld bewegt. Ja? Wenn dein Feld frei ist von diesen Schwingungen oder sich nicht viel an Tendenzen erlöst durch deine Hände und dein System, kannst du sie auch so haben. Aber ansonsten sind sie gleich wieder in deinem Feld und gleich wieder in den unteren Zentren, wo sie eigentlich dann nicht hingehören sollten, weil sie sich wahrscheinlich gerade daraus auch dann erlöst haben.
Und das Abfließen passiert einfach durch die Haltung, also was für Material das jetzt ist oder irgendwas.
Das spielt gar keine Rolle. Weil Material kann ja unsere Schwingungen eigentlich nicht wirklich aufhalten. Wir haben ja immer das Gefühl, aber das durchdringt ja alles aus Stein. Könnte ja hier auch keine so hohe Schwingung sein, die ist ja auch in den Steinplatten hier, in den Wänden überall, weil sie die durchdringt.
Dann wird es manchmal, wenn ich auf jetzt reinen Kunststoff sitze, also auch wenn ich unterwegs bin irgendwo, dass das irgendwie sich nicht so gut anfühlt, ne? Dass Naturfasern irgendwie angenehmer einfach sind. Ne?
Das ist so. Aber das heißt nicht, dass Kunststoffe dann die Energien aufhalten. Das nicht. Aber klar, es ist gut, etwas zu wählen, was angenehmer ist. Also keine Kunststoffe im Körper zu tragen, ohnehin auch. Und auch nicht drauf zu sitzen oder zu stehen. Oder zu liegen, gar.
Gibt es eine Mindestdauer und ein Maximum? Also.
Maximum ist das, was du gerade noch so überlebst. Und Mindestdauer ist eigentlich, das hängt davon ab, an welchem Punkt du bist und ob du dich überhaupt für Meditation erstmal öffnest und du eigentlich ein Unruheherd bist und dich kaum hinsetzen kannst, weil du dann schon wieder auf der Flucht bist, dann würde ich immer sagen, fang mit wenigen Minuten an. Eigentlich muss dich die Stille, die dann da auftaucht, dich überzeugen. Aber 5 Minuten sind wirklich sehr wenig. Da passiert nämlich nicht wirklich viel bei jemandem, der da noch nicht involviert ist im Meditieren. 10 Minuten, Viertelstunde. Aber wenn du wirklich tief kommen willst, halbe Stunde eigentlich Minimum. Und Stunde schon gut, 1,5 Stunden bis 2 sind natürlich klasse. Weil, wie vorhin erwähnt, ist einfach so, dass man da tiefer sinkt. Einfach so. Und dass sozusagen du sehen kannst, wie das Universum oder das Leben dich von den Tendenzen befreit, die ständig nach Aufmerksamkeit rufen. Das ist einfach cool.
Was macht man, wenn dann irgendwann ganz starke Gedankenströme auftauchen, sodass man eigentlich gar nicht mehr richtig meditiert, sondern nur noch irgendwie Gedanken abdriftet?
Es ist immer noch besser, da zu sitzen und sich in Meditation zu wählen, selbst wenn diese Dinge auftauchen. Und bei mir tauchen sie nicht auf, tauchen keine Gedanken auf, daher kann ich jetzt nicht eine Anweisung geben, was ich dann damit mache. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es gut ist, nicht darauf einzusteigen, wenn das denn gelingt. Und wenn Einsteigen passiert, dann ja, und dann mach dich dafür nicht fertig, dass es passiert. Das ist ganz wichtig. Wir können ja nicht bestimmen, was in der Meditation auftaucht. Wir können nicht bestimmen, was außerhalb der Meditation auftaucht. Warum sollen wir es dann plötzlich in der Meditation können und von uns verlangen, dass es dann still ist? Wenn es nicht still ist, ist es nicht still. Ganz einfach. Aber indem wir es nicht mehr irgendwie haben wollen, taucht eine Entspannung auf und es tauchen weniger oder keine Gedanken auf. Du wirst es sehen. Ja, wann immer du versuchst, da an dir selbst rumzudoktern, was anders haben zu wollen, geschieht eine Irritation und dann sind mehr Gedanken. Es kann nicht sein, dass du dann, wenn du das häufig und regelmäßig machst, dass das sich nicht verbessert und dass dann die Gedanken nicht weniger werden. Das kann nicht sein. Und wenn du merkst, dass das Denken ein zu großes Hindernis ist, dann wähle eine aktive Form von Sadhana. Dann sage immer ich oder beziehe dich darauf und halte dich daran fest, lass es nicht mehr los. Und das kannst du auch natürlich machen, wenn du merkst, in der Meditation geht es überhaupt nicht. Dann fragst du dich, wer bin ich? Und das kennst du ja, wie das geht. Und schaust, dass du dich damit auseinandersetzt. Und selbst wenn es dann nicht zur Ruhe kommt, beschäftigst du dich wenigstens dann immer mit der Frage und der Antwort, die dazu kommt. Und das ist dann wertvoll. Du kannst nicht gleichzeitig zwei Dinge denken. Also an ich denken und gleichzeitig den Gedanken folgen. Das geht einfach nicht. Also kannst du auch in den Momenten, wenn du dann merkst, es überfällt dich alles, kannst du ich sagen, bis es sich beruhigt oder bis du dann aufstehst. Nach 3 bis 4 Stunden. Aber das ist eine Qualität, da durchzugehen, weißt du, durch die Momente, wo es so aussieht, als würde keine Meditation stattfinden, als würde es sich nicht beruhigen und du dann siehst, okay, ich sitze sicher noch eine Weile und jetzt beruhigt es sich. Weil nichts kann so bleiben, wie es ist. Alles ändert sich. Also muss sich auch das ändern. Es gibt niemanden auf der Welt, der den ganzen Tag da sitzen kann und der ständig voller Gedanken ist. Es gibt das nicht. Aber es kann so erscheinen, wenn man nur die Momente zählt, in denen die Gedanken auftauchen. Dann kann das so erscheinen, als wäre man die ganze Zeit am Denken. Niemand ist am Denken, davon abgesehen.
Die Gedanken hängen ja mit den Tendenzen zusammen. Also wenn dann durch Stille oder einfach da sitzen Tendenzen hochkommen, dann kommen ja automatisch die Gedanken. Und solange das energetisch nicht bereinigt ist, werden die immer wieder kommen,
ja,
bis es erledigt ist.
Ja.
Und da kann man nicht erwarten, dass man die ganze Zeit still ist.
Nein, man sollte gar nichts erwarten, auch das nicht. Mhm.
Weil das ist ja auch ein Hindernis, dann das Wegdrängen, also das will ich nicht, ich will jetzt hier Frieden und Stille, das funktioniert ja dann gar
nicht. Das funktioniert nicht, nein.
Da fand ich immer das mit den Mantren total hilfreich. Also das, wenn man merkt, dass Gedanken kommen, dann das locker nehmen und dann, ja, bis die Gedanken wieder auftauchen, halt, die tauchen wieder auf. Und irgendwann wird sie aber auch erledigt.
Was meinst du mit locker nehmen?
Ja, also sie nicht jetzt mit Gewalt wegdrängen wollen, weil das funktioniert nicht.
Und mit Mantren macht man das nicht?
Nee.
Dass man sie wegdrängt?
Nein, man macht das nicht, sondern man nimmt, wenn man merkt, dass man in Gedanken ist, das wieder lockert das Mantra, also leicht. Also nicht schwer jetzt mit, also die Gedanken dürfen nicht sein, die dürfen ja sein, weil ja alles sein darf. Und dann, das Mantra ist immer wieder quasi wie ein Halt, der dich irgendwie aus den Gedanken rausziehen kann. So habe ich das empfunden.
Eben. Und daher ist die Motivation der natürlich, ein Mantra zu nutzen, um aus den Gedanken rauszukommen.
Ja klar, aber...
Und im gleichen Satz sagst du, man sollte auf keinen Fall die Gedanken weg haben.
Nein, klar. Nur irgendwie, weißt du, das ist ja auch nur eine Technik. Die verschwindet, wenn sie nicht mehr nötig ist. Also inzwischen mache ich das ja auch gar nicht mehr. Hm. Aber für die Zeit war das total hilfreich. Hm.
Und da du sie jetzt nicht mehr nutzt, heißt das, du hast keine Gedanken mehr oder gehst du
Nein,
anders damit um?
Ich gehe anders damit um. Ich kann, also die sind nicht so dominant, würde ich sagen. Also ich, entweder kann ich sie akzeptieren, so wie sie sind, weil ich eben sehe, das steht jetzt gerade an. Und da muss ich, wie soll ich sagen? Also das Mantra ist quasi eigentlich nur als Vehikel ja gedacht, auf die groben Ebenen zu verlassen, also quasi eine andere Ebene der gedanklichen Aktivität oder möglich zu machen.
Ja.
Ja, ist ja für jeden anders.
Ja, Hauptsache es dient dir oder hat dir gedient und du machst es ja nicht mehr. Mantren ist eben immer die Sache, die das natürlich die Tendenz verstärkt, dass man glaubt, dass man jemand ist, weil man einfach im Machen ist. Und mein Hinweis ist einfach der, weil es darum geht, diese Scheinidentität einer Macherin zu erlösen, zu sagen, möglichst aus allen Tendenzen aussteigen, die ein Machen als Voraussetzung haben, um sich von den Tendenzen zu befreien.
Aber das merkt man dann, dass es von selber passiert. Also irgendwann fällt es einfach weg. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich setze mich dahin und dieser Prozess einfach in eine gedankliche Verfeinerung zu gehen, der hat automatisch stattgefunden, ohne dass ich groß jetzt Mantra denken musste oder so. Das hat es aber erstmal, weiß ich nicht, hat mir jedenfalls das Gefühl gegeben, dass es erstmal geholfen hat. Weil es ja auch eine Schwingung ist. Also diese Schwingung, die was Positives beinhaltet, auch wenn ich den Inhalt nicht genau weiß, hilft dem System ja, auf diese feinere Struktur zu kommen.
Ja, es hat ja eine Kraft, das ist ja unbestritten.
Also für den Anfang, wenn man überhaupt noch nichts, weiß nicht, wenn man anfängt zu meditieren, war das sehr hilfreich.
Es ist immer gut, das für dich zu sprechen, weil es für dich
hilft. Ja, klar, das kann ich ja nicht.
Auch einem Anfänger nicht prinzipiell empfehlen, sondern das empfehlen, was für sie oder ihn stimmig ist, sind wir schon wieder dabei. Mhm. Also jeweils entspricht. Oder?
Genau.
Das ist wichtig, dass man das findet in Bezug zu dem, was Meditation für einen selber ist. Mhm. Und Meditation heißt ja im Grunde genommen, dass der Versuch stattfindet, des Systems ohne sich zu sein. Ja, das ist eigentlich was Meditation ist. Der Versuch des Systems, ohne sich zu sein. Was natürlich schon von vornherein recht schräg ist. Aber es ist so. Aber das ist, was richtige Meditation ist, dass da keine Anwesenheit von jemandem ist, der sich als Macher definiert. Und daher würde meine grundsätzliche Empfehlung immer die sein, zu sagen, mach nichts, was mit Machen zu tun hat, denn hier sind wir da, weil wir uns entmachten wollen. So, aber für jemanden, der eben geistig sehr, sehr rege ist, und auch für dich, in deiner damaligen sicher Unruhe oder vielen Gedanken, war das sicher hilfreich. Und für jemanden, der dem entspricht, ist es sicher auch hilfreich. Mhm. Ja, von daher würde ich das nie ausschließen, das nicht sagen zu wollen, aber nicht generell.
Nee, generell das kann man sicherlich gar nicht.
Nicht sagen.
Also ich hätte das für den Anfang nicht anders hingekriegt. Das kann ich nur für mich sagen.
Ja.
Spürst du eigentlich noch, wenn du Menschen triffst, irgend so ein Gefühl von, den mag ich mehr oder weniger, oder ist es nur noch ein Sehen, das angeht?
Alle sind gleich und nein, natürlich gibt es da Vorlieben. Klar, also es ist einfach eine andere Resonanz zu manchen Menschen oder eine bestimmte stimmigere Resonanz zu jemandem als zu anderen. Das ist einfach so. Das wird auch so bleiben. Deswegen bleibt trotzdem die Achtung allen Menschen gegenüber und der Respekt allen Menschen gegenüber in gleichem Maße. Das ist so. Ja. Und manchen Menschen fließt es einfach leichter, weil einfach das System da anderen oder besseren Zugang hat als mit anderen.
Also es hat nichts mit dem Stand des Menschen zu tun, wie viel da noch an Sachen inne sind, sondern mehr, wie man das auch selber kennt, dass einfach zu manchen Menschen aufgrund irgendwas mehr resoniert als bei anderen.
Ja. Häufig sind das Entsprechungen, dass man sieht, okay, an dem Punkt war ich auch oder ja, bin ich auch. Und dann ist einfach da mehr Unterstützung da oder dann involviert sein oder ein Schauen oder das immer irgendwo auch im Blick haben. Nicht jetzt nur als jemand, ein Einzelner im Satz haben und alle anderen nicht, das nicht. Aber es fällt dann auch leichter, man sieht es leichter. Aber ansonsten, glaube bei mir kann niemand sagen, dass ich mich nicht ihm voll widme, wenn jemand eine Frage stellt oder was von mir will oder so. Das kann ich ganz sicher nicht unterscheiden und glaube auch niemand anders. Aber es kann trotzdem sein, dass Menschen der Ansicht sind, ich sehe sie nicht oder ich sehe sie vollkommen falsch und alles. Das passiert ja oft. Mhm. Da kann man gar nichts machen. Das ist ja egal, was man da investiert. Das ist einfach so, dass dann eher die Resonanz, die von der anderen Seite schwierig ist.
Ja. Spürst du Ängste der anderen anders oder eine Herzöffnung eines Gegenübers anders als vorher?
Klar, ungebremster.
Ungebremster.
Das ist alles ungebremster.
Also wenn in mir jetzt so kurzfristig so eine Angst hochkommt, die spürst du sofort.
Das macht mich komplett fertig.
Ne? Das habe ich schon gedacht.
Nein, das wird dann registriert oder auch nicht, je nachdem, wo jetzt die Orientierung hingeht. Ja. Mhm. Generell im Feld ist es immer irgendwo wahrzunehmen, aber ich fixiere mich nicht auf alle gleichzeitig und gucke jetzt, wo jeder jetzt da gerade irgendwo was hat, was in ihm auftaucht. Aber wenn wir jetzt miteinander in Kontakt sind, dann kriege ich das mit. Mhm. Ja. Und wenn du von Angst sprichst, ist sie auch schon da jetzt, sofort da, dann spüre ich die auch jetzt. Mhm. Das ist normal. So,
ja.
Wenn man dann in Angst ist und sie erwähnt, zeigt sie sich energetisch auch sofort. Ja. Von daher ist es da und es fühlt sich an wie Enge, weil Angst fühlt sich immer wie Enge an, ganz klar. So, und dann gibt es temporär, also für einen gewissen Zeitraum, einfach eine gewisse Enge. Mhm. So, dann schaue ich Devasito an, Mirella an oder Lakshmi oder Pramani oder irgendjemand anderen hier und dann ist es schon wieder weg. Mhm. Dann ist einfach die Orientierung in einem anderen Feld.
Ja, okay.
Trotzdem ist es dann da und das muss ich dann wieder öffnen. Ja? Das ist bei jedem so. Das muss ich dann wieder ein Stück weit befreien, aus dem System gehen. Und das ist das, was anstrengend ist am Abend, am Ende des Tages.
Okay.
Ja? Das ist vieles, was nicht bewusst registriert werden muss und trotzdem eine Wirkung hat.
Mhm. Das heißt, du siehst die Sachen, was beim anderen ist und fühlst die parallel auch in deinem Körper.
Ja. Ich bin empathisch. Und manches weiß ich aber auch, ohne dass ich es fühlen muss. Manches weiß ich einfach. Plötzlich weiß ich und kann auch drauf, in Anführungsstrichen, vertrauen, dass es wahr ist.
Einfach auch durch Sehen, ohne dass du es jetzt selbst in dir spürst.
Ja. Ja. Ja, auch häufig im Gespräch oder wenn es um irgendwelche Themen geht und so weiter, wo dann plötzlich klar ist, ah, okay. Das ist es. Also das geht einher natürlich mit der Öffnung oder mit Verwirklichung. Das geht auch einher mit jeder Öffnung in jedem von allen Menschen, dass einfach eine andere Sensibilität da ist und man einfach feinfühliger wird. Du wirst transparenter, du kriegst ganz viel mit. Also es ist nicht so, dass die Gefühle dann aufhören. Viele wünschen sich ja, dass dann die Gefühle aufhören, dass sie nicht mehr stattfinden sozusagen, oder ist man tot und das braucht kein Mensch. Und dann kann man auch nicht wirklich empathisch sein anderen gegenüber und sehen, was da jetzt nötig ist oder sie brauchen. Und auch nicht, was du brauchst. Also das gehört dazu. Gedanken und Gefühle gehören dazu, und aber Gedanken machen nichts mit dir. Geben dir vielleicht Hinweise in Bezug auf das, was sich jetzt ausdrückt, ja. Aber sie nerven dich nicht und drangsalieren dich nicht und schockieren dich nicht und so weiter, bedrängen dich nicht. Meist ist still.
Tauchen auch mal Gedanken auf, die sozusagen unwichtig sind oder nur noch wichtige Gedanken, die was, wie jetzt zum Beispiel, bei dem läuft gerade das oder ich muss noch das erledigen oder so, oder tauchen auch noch irgendwelche.
Das kann schon mal auftauchen, dass irgendwas auftaucht, was ansteht, dass das mal kurz Hallo sagt. Mhm. Das kann schon sein. Ist auch hilfreich. In vielen Momenten ist es dann auch hilfreich. Ja, dass irgendwas kommt, was zum Beispiel am Ende anzusagen wäre, im Satz, das kann dann auftauchen zum Beispiel. Meistens schon situationbezogen und selten etwas, was so gar nicht in den Zusammenhang passt.
Oder mal ein Gefühl von, es ist mir jetzt zu viel und ich ziehe mich jetzt zurück oder das ist jetzt mal ein Ärger oder sowas, keine Ahnung.
Es kann sein, dass man natürlich im Satz an einen Moment kommt, wo jemand dann in sich selbst vollkommen unklar ist und nicht zu Potte kommt, weißt du, mit dem, was ich da ausdrücken will oder nicht kann und soll. Und das dann natürlich da, wenn da die Tendenz ist, dass man jemanden damit manipulieren will, dass man unklar ist, dann taucht natürlich auch ein Unwille auf. Ja, nach dem Motto, jetzt ist es aber gut. Ja, jetzt ist es gut. Jetzt müssen wir das irgendwie beenden. Ja, das taucht schon auf. Das ist wichtig. Das ist auch da. Also dass diese Gefühle bestehen nach wie vor dann. Also dass man sagt, das liegt mir jetzt, das liegt mir jetzt, das liegt mir nicht oder das liegt mir nicht oder es gefällt mir nicht oder es nervt. Dich kann schon auch jemand nerven, so ist es nicht. Ja. Mich auch, also das meine ich damit. Ich meine jetzt den da.
Vielleicht kann auch mal ein Gedanke kommen, der dann gesagt, na, das. Oder so.
Kann schon kommen, ja klar.
Okay.
Da brauchst du Informationen, egal wo die herkommen. Sonst hast du kommen und tauchen auf. Du sagst, okay, dann kommt dann manchmal ein Impuls in solchen Momenten dann. Vielleicht nicht mehr so liebevoll zu sein, wie ich sonst die ganze Zeit immer bin, ja, bin ja dafür bekannt. Ich bin immer voll in Liebe und Schmuse Modus zu sein. Und dann bin ich es mal nicht, ja. Wenn dann irgendwas auftaucht, wo ich sehe, das ist einfach total schräg und dann ist es aber nichts, was ich mir jetzt vornehme, was ich jetzt ausdrücke als nächstes, sondern es passiert dann einfach.
Du siehst es mehr als Geschehen, die durch dich passieren und nicht als ich mache das.
Nee. Könnte ich so nicht, würde ich mal. Also manchmal denke ich dann ganz schön mutig, der Junge, was da jetzt rauskommt gerade. Aber der sagt es halt und kann es nicht ändern. Ja, also überleg dir, ob du ein Opfer des Willens des Universums sein willst. Kein freier Wille.
Das ist ja bei jedem dann so.
Kein freier Wille.
Und dieses, wo du gerade gesagt hast, ah, da ist der Junge aber ganz schön mutig, das ist dann auch wieder ein Gedanke, der dann gesehen wird und so wie.
Genau dasselbe, ja. Dann manchmal, wenn ich so Sachen sehe, die dann wieder Beecher ja in cooler Weise da immer wieder rausfindet, wo es um Humor geht, was ich liebe natürlich. Da muss ich manchmal, wenn ich das sehe, muss ich drüber lachen, wirklich, was da so gesagt wird. Ich weiß das überhaupt schon nicht mehr. Ist alles weg. Und dann lese ich das Ding vor. Okay, das ist echt witzig. Gut, dass es jemand notiert hat oder rausgesucht hat. Also ich hätte es vielleicht nicht gefunden oder nicht rausgesucht. Und neulich waren wir in Stiefenhofen, da saßen wir auf der Terrasse mit der Erika und der Gabi zusammen. Die Stadt Eber war auch dabei. Und dann habe ich einen Teil davon vorgelesen, von dem, was er rausgesucht hat. Und ich musste über diese Antwort plötzlich so lachen, über diese, da war so eine Wendung drin, die war irgendwie total schräg. Und ich habe nie mehr aufhören können zu lachen. Über den eigenen, ja, den eigenen Wahnsinn.
Du bist so schnell, dass du das in dem Moment gar nicht merkst.
Ja, ist auch so. Aber in dem Moment dann schon, aber es ist dann auch schnell wieder weg. Ich hänge mich nicht dran fest, dass er dann, wow, was habe ich Tolles gesagt und so. Da muss ich mich in jedem Fall dran erinnern. Das ist nicht so. Zum Glück habe ich da ein bisschen Alzheimer und vergesse das, was gesagt wird.
Also merkst du auch, dass du von früher, also viele Sachen fielen ja auch wirklich dann einfach weg sind. Also vielleicht wie früher, manche Leute hängen ja noch so, was da passiert wird, dass du merkst wirklich, das, was wichtig ist, erinnerst du dich, aber vieles ist einfach wirklich weg, weil es vergangen ist sozusagen?
Ja.
Naja.
Ganz vieles.
Und es taucht aber auf, falls du es brauchst. Bei manchen Sachen. Jetzt wie das zum Beispiel, wo du dich erinnerst.
Ganz viele Details braucht man wirklich nicht wieder. Es ist gut, wenn die verschwunden sind im Nebel des Vergessens, sozusagen untergegangen. Auch was Beziehungen angeht, ich habe ja auch einige, ist auch alles weg irgendwie, nur noch eine vage Erinnerung. Und Ebenen, die vielleicht früher mal schwierig waren, sind es einfach nicht mehr. Und das fällt dann einfach alles weg. Hält sich eigentlich nur am Leben, weil das zum Teil unerledigte Geschichten sind. Und dann hat man ein tolles Gedächtnis, was stattgefunden hat, aber auch immer die Konfliktsituationen auch mit drin und die Nöte, in denen man war und so weiter. Und das löst sich alles auf, weil du bist einfach nicht mehr damit beschäftigt.
Ja. Ja. Auch Kindheit und sowas?
Ja, auch.
Und ist das dann auch sozusagen ein Zeichen von Befreiung, wenn man das immer weniger macht oder hat?
Es gibt Menschen, die haben einfach so ein geniales Gedächtnis, sind trotzdem auch wirklich an einem guten Punkt und erinnern sich trotzdem. Für die ist es vielleicht aus irgendeinem Grund auch wichtig. Für mich scheint es irgendwie nicht wichtig zu sein. Für mich ist es eher wichtig oder stimmig, schon mal gehört. dass ich weiß, ich kann mich verlassen auf das, was jeweils im Moment auftaucht. Ich brauche das alles nicht. Und da ist... Wirst du sehen, jedes Mal, wenn du da bist, du kriegst, wenn ich eine Einführung mache, eine andere Einführung, die ist nie gleich. Ich habe noch nie dieselbe Einführung gemacht. Nie, never, ever. Und ich habe schon über 2000 Satsangs gemacht. Weit über 2000 Satsangs. Nie eine dieselbe. Weil ich einfach immer denke, na, das habe ich schon gesagt und so, warum sollte ich das nochmal sagen, nochmal wiederholen? Nee. Wir schauen, was jetzt dann auftaucht und kommt immer was anderes dabei raus. Also es steht eher immer dann an, das zu sagen, was im Moment jetzt dran ist. Und weil wenn man so Wiederholungen hat und so verschiedene Prinzipien, das sage ich dann, das sage ich das und das, und das sind dann so Schlagwörter, das ist dann nicht frisch. Und es ist auch nicht auf die Gruppe abgestimmt, sondern dann bist du derjenige, der dann das so den anderen aufdrückt. Und das ist nicht stimmig. Was ich für richtig halte, ist einfach zu schauen, so was braucht die Gruppe. Oder welche Impulse tauchen in mir auf in Bezug zu dem, was jetzt für die Anwesenden wichtig ist. Und das ist einfach für mich richtiger.
Was machst du, wenn nichts auftaucht? Lässt du es dann einfach mal auf dich zukommen und machst das ganz spontan?
Ja, wenn nichts auftaucht, ja, dann taucht einfach nichts auf.
Gibt's auch.
Das gibt's auch. Aber es braucht ja nicht viel und dann kommt irgendwas raus, von dem ich dann denke, naja, wo kommt das her? Ich dachte, da ist ja nichts. Und dann kommt es dann doch. Also ich kann hier auch sitzen, es ist ganz oft passiert im Satsang, dass da einfach nichts aufgetaucht ist und denke, okay, gut, sage ich halt heute mal nichts, dann sitze ich hier eine Weile in der Stille und plötzlich taucht irgendwas aus dem Nichts auf und sogenannten Nichts. Dann wird doch was gesagt. Und wenn mir gar nichts sein wird, mache ich einfach eine Meditation.
Das ist auch nicht schlecht. Da kommt schon was.
Ja, dann staune ich auch immer wieder, was da an Meditation kommt. Wo ich denke auch, ich habe schon alles gemacht, was man so machen kann. Kommt trotzdem immer wieder was Neues.
Und dass du so schneller redest, ist das jetzt auch, dass du das früher schon hattest? Oder ist das, weil so viel Klarheit einfach da ist, dass das so schnell rauskommt?
Es kommt einfach so raus und wenn ich es dann bremsen würde, käme ich vielleicht ins Stolpern. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist das Defizit, weil ich früher nicht viel geredet habe. Ich muss es einfach nachholen. Ja? Also. Es ist einfach toll, wenn es einfach ungebremst rauskommt. Ja, manchmal merke ich, dass ich bin ein bisschen schnell. Und dann geht es auch langsamer. Manchmal muss es einfach.
Ja.
Ist hart.
Man kann ja nachfragen. Also es ist auch je nachdem, wo man selber ist, ob man das so schnell schon verfolgen kann oder nicht. Wenn da noch viel Abwehr ist, dann ist es schwierig. Und wenn nicht, dann kann man es gut verfolgen. So geht es mir zumindest.
Ja.
Aber ich denke immer, das ist einfach, weil das so klar, weil du so viel Klarheit hast, dass das dann schnell rauskommt.
Naja, ich kann ja ehrlich sein, kannst du mir das nicht. Also zur Klarheit, weißt du, ich habe überhaupt keine Klarheit. Das ist Klarheit. Also da mischt sich nichts ein oder ich habe nicht die Idee, ich bin jetzt klar, sondern da kommt einfach der Impuls, dass was gesagt werden muss und dann sagt es das. Stehst du? Also da ist nicht jetzt so irgendwie so ein Konzept, da ist jetzt irgendwas klar, das muss ich jetzt vermitteln und wenn ich jetzt das sage, dann anschließend muss ich das sagen und das und dann das und dann das. Das ist nicht so. Das ist ein Impuls da und dann baut sich das alles von alleine auf und dann finde ich mich am Ende irgendwo wieder, wo ich nicht wusste, dass ich da landen werde.
Aber weil dein System so geklärt ist, kann das so nicht so ausdrücken, oder?
Ja, könnte
oder
man.
Oder weiß man nicht.
Keine Ahnung. Es gibt einfach keinen Widerstand dagegen. Ja. Okay. Sagen wir es so.
Ich habe nochmal zur Meditation eine Frage. Also man sitzt ja ruhig normalerweise dabei, ne?
Ja.
Aber manchmal kommt bei mir auch so körperlich, dass so ein leichtes Zittern kommt, zum Beispiel im Bauch oder so. Also nicht irgendwie willentlich, unwillentlich. Und also ich erlebe es am besten, es dann einfach zuzulassen, aber ihm auch nicht Energie zu geben oder was.
Ja, einfach da sein lassen. Zulassen würde ich es nie benennen, weil das ja immer heißt, dass irgendwas zubleiben muss. Aber das ist einfach ein Aspekt ist, der dich gerade in dir erlöst, das ist Fakt. Also jegliches Phänomen, was wir in uns wahrnehmen, was wir als ein Gefühl bezeichnen, ist eine Erlösung im System. Also dass sich das auflöst und das kommt in dein Gewahrsein durch eben diese Empfindung in dir. Und dann ist es gut, da nicht einzugreifen und das unterdrücken zu wollen, was du ja nicht tust. Genau, stimmig.
Ja, das ist so ein feiner Grad, weil ich weiß, es tut mir gut, aber es dann aber auch nicht zu wollen oder was, sondern einfach nur wirklich, wenn es von alleine auftaucht.
Selbst wenn du es wolltest, könntest du es eigentlich nicht machen, nein, weil das kannst du nicht wirklich bewirken. Klar kann dann die Faszination auftauchen. Ah, jetzt erlöst sich alles. Ein letztes Mal und dann ist es erledigt.
So intensiv ist es nicht.
Ja, einfach das laufen lassen sozusagen. Nicht drauf einsteigen.
Okay.